Ich lese aus der Offenbarung, Kapitel 1, Verse 9 bis 18, nach der Übersetzung das Buch. Ich, Johannes, bin euer Bruder. Und genau so wie ihr erlebe auch ich die gegenwärtige Bedrängnis. Genau wie ihr habe ich Anteil an der Königsherrschaft und lerne von der Ausdauer, die Jesus uns gezeigt hat. Ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, weil ich für die frohe Botschaft Gottes eingetreten bin und weil ich öffentlich über Jesus gesprochen habe. Ich befand mich im Kraftfeld des Gottesgeistes an dem Tag der Woche, der Jesus dem Herrn gewidmet ist. Da hörte ich hinter mir eine gewaltige Stimme wie eine Posaune. Sie sagte: Das, was du siehst, das schreibe in ein Buch und schicke es dann an die 7 Gottesgemeinden nach Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Da drehte ich mich um, denn ich wollte die Stimme sehen, die zu mir sprach. Und als ich mich umgedreht hatte, da sah ich 7 Leuchter aus Gold. Mitten unter diesen Leuchtern sah ich jemanden, der sah aus wie einer von Gott bevollmächtigte Menschensohn. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und trug einen goldenen Gürtel um seinen Oberkörper. Sein Kopf und seine Haare waren leuchtend weiß wie Wolle, ja, strahlend weiß wie der Schnee. Seine Augen waren wie ein Feuerstrahl. Seine Füße waren wie Erz, das im Feuerofen bis zum Glühen erhitzt ist, und seine Stimme wie das Getöse großer Wassermassen. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Gesicht war wie die Sonne, wenn sie in voller Kraft strahlt. Und als ich ihn sah, fiel ich nieder vor seine Füßen. Wie tot war ich. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte: Hab keine Angst. Ich bin es, der Allererste und der Letzte. Ja, ich bin der Lebendige. Tot war ich und sieh doch, ich bin lebendig bis in alle Zukunftszeiten hinein. Ich besitze die Schlüssel und damit die Macht über den Tod und das Totenreich. Wenn wir an Jesus denken, so denken wir oft an den Jesus aus den Evangelien. Einen Gott, der sich so weit erniedrigt, dass er Mensch wird. Nicht ein Mensch der High Society, sondern ein gewöhnlicher, einfacher, armer Mensch. Wir denken an einen Jesus, der um Verständnis wirbt, der im Gottes Namen handelt, ihm aber an vielen Stellen nicht geglaubt wird. Wir denken an den Erniedrigten, den Leidenden und den Sterbenden Jesus. Für die meisten Christen in der westlichen Welt ist Jesus derjenige, mit dem wir eine persönliche, liebevolle, intime Beziehung pflegen können. Und ich glaube, Johannes würde diesem Bild zustimmen, aber auch vor solch einer einseitigen Vorstellung warnen, dass Jesus nur ein netter und guter Freund ist, der gerne unsere Seelen streichelt. Die Offenbarung zeigt uns den erhöhten, regierenden und wiederkommenden Jesus. Einen Menschen, der so weit erhöht wird, dass zwischen Gott und Jesus kein Blatt mehr passt. Jesus und der Vater sind wirklich eins. Die Evangelien berichten uns von dem menschgewordenen Gott. Die Offenbarung zeigt uns den gottgewordenen Menschen, Jesus Christus. In der Szene, die wir gerade gelesen haben, bekommen wir eine wichtige Ergänzung zu den Evangelien, die Jesus in seiner umfassenden Bedeutung zu erkennen gibt. Denn Johannes stellt uns Jesus vor, wie er jetzt wirklich ist. Da ist kein Kuschelhase, sondern pure Heiligkeit, die dich zum Boden drückt und die dir Angst und Schrecken auslöst. Aber Johannes soll nicht aufschreiben, damit die Christenheit in Angst erstarrt, sondern er soll aufschreiben, damit die Gemeinde Christi, besonders die verfolgte Gemeinde Christi, die Größe des erhöhten Jesus erkennt, in denen alle anderen Bedrängnisse und Weltereignisse an Bedrohlichkeit verlieren. Niemand ist in seiner Macht und Herrlichkeit schrecklicher und bedrohlicher als der erhöhte Christus. Die Vision, die Johannes empfängt, ist eine, die ihn wahrscheinlich sehr überrascht haben muss. Plötzlich, von dem einen Moment auf den anderen, hört er eine Stimme. Das Interessante ist die Richtung, aus der die Stimme kommt. Johannes hörte diese Stimme hinter sich. Er musste sich umdrehen, um zu sehen. Er musste seinen Blick von etwas abwenden und eine neue Blickrichtung einnehmen. Das ist die eigentliche und notwendige Botschaft damals gewesen. Und ich glaube, das ist auch die notwendige Botschaft, die wir heute brauchen. Auf diese eine Stimme zu achten, die uns auf den schauen lässt, der den Durchblick hat. Wir müssen uns ja eingestehen, wir haben ihn nicht. Unsere Aufmerksamkeit ist von so vielen Dingen gebannt. Die Weltereignisse fesseln uns. Es geschehen historische Veränderungen von globalem Ausmaß und Ausmaß in einem zunehmend schnelleren Takt. Die Weltkarte wandelt sich. Staaten zerfallen, neue entstehen. Festgeglaubte politische Größen wie Europa werden erschüttert und drohen zu zerfallen. Auch kulturell verändert sich so vieles rasant in dieser Welt. Werte purzeln dahin, Maßstäbe lösen sich auf. Und all diese Entwicklungen machen vor Kirche und Gemeinde nicht Halt. Hier den Durchblick zu behalten, ist schier unmöglich. In einer Welt, in der Wahrheiten nebeneinander existieren, die gegenseitiger nicht sein können. Wahrheiten, die Gesellschaft und Gemeinde in gleichen spalten. Ja, es ist wichtig, dass wir Veränderungen wahrnehmen. Aber nirgends wird uns gesagt, dass wir uns von ihnen auch gleich fesseln und in Geiselschaft nehmen lassen sollen. Wir brauchen in unserem Leben immer wieder diese Blickrichtungsänderung, die übrigens nicht aus dem Sehen, sondern aus dem Hören resultiert. Johannes schreibt, ich hörte eine Stimme, worauf er sich umdrehte, um zu sehen, wer da sprach. Und was er sieht, ist das Geheimnis und die Wahrheit über Gemeinde. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten den Leuchtern einen, der einem Menschensohn gleich war. Jesus ist nicht mehr ohne seine Gemeinde denkbar. Er ist aufs Engste mit ihr verbunden. Denn die Leuchter stehen für die universelle Gemeinde Jesu. Und damit das ist auch ihre Bestimmung klar und eindeutig. Ihr seid das Licht der Welt. Gemeinde ist dazu da, Jesus in sich zu tragen. Und nur um das klarzustellen, damit ist nicht ein Gebäude gemeint, das ein Kreuz in sich trägt. Gemeinde sind wir, die wir Jesus in uns tragen. Ihn in uns und durch uns leuchten lassen. Ihm nachfolgen und in der Welt einen Hinweis auf den Ursprung und das Ziel der Schöpfung geben. In inniger Gemeinschaft mit diesem Gott zu leben. Johannes sieht aber nicht nur Leuchter, sondern auch unter den Leuchtern einen Menschen, der Gemeinde überhaupt die Leuchtkraft und die Bestimmung verleiht. In der himmlischen Welt sticht dieser eine heraus, der die Gestalt eines Menschen trägt. Ja, Jesus trägt auch in der Welt Gottes Menschengestalt. Er ist der neue Adam, der Mensch, wie Gott ihn ursprünglich gedacht hat. Er hat diese Gestalt nicht aufgegeben nach seiner Erhöhung. Damit wird die Gestalt des Menschen geadelt und die leibliche Auferstehung bestätigt. Darauf folgen verschiedene Versuche, das Bild des Menschensohnes einzufangen und wiederzugeben. Es sind Schilderungen, die eher einem Traum entspringen oder einem verrückten Künstler. Es sind aber auch Schilderungen, die dem jüdischen Volk vertraut waren, die bereits ein gewisser Daniel 600 Jahre vor Christus in einem Buch niedergeschrieben hat. Da lesen wir zum Beispiel in Daniel 7, danach sah ich in einer Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde von dem Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft. Und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Viele lesen hier die Wiederkunft Christi. Aber das ist ein Irrtum. Hier geht es nicht um die Bewegung von Himmel auf die Erde, sondern von der Erde in den Himmel. Die Vision, die Daniel hier sieht, beschreibt die Erhöhung, die Inthronisierung Jesus. Der Menschensohn kommt mit einer Wolke vor den Thron Gottes. Es ist Christi Himmelfahrt. Und in der Offenbarung 4 und 5 kann man diese Inthronisierung selbst nachlesen. Daniel und seine Leser müssen sich noch gefragt haben, wann wird es soweit sein? Und wer ist dieser Sohn eines Menschen? Johannes und seinen Lesern wird das offenbar. Es ist Jesus. Aber auch Daniel durfte diesen Jesus bereits in einer Vision kennenlernen und sehen, ohne zu wissen, wer es war. In Daniel 10 können wir nachlesen, und am 24. Tage des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris und hob meine Augen auf und sah und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie Topas, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helle, blanke Bronze und seine Rede war ein großes Brausen. Und ich hörte seine Rede, und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Antlitz zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände, und er sprach zu mir. Die Ähnlichkeiten in diesem Text sind verblüffend, aber auch die Reaktionen sind fast identisch. Ich habe uns eine Tabelle mitgebracht, die uns diese Gegenüberstellung aufzeigen. Diese Gegenüberstellung, in der Johannes einige wichtige Ergänzungen hat. Neu bei Johannes sind sein Kopf, seine Haare und vor allem sein Gesicht, die leuchtend weiß sind. Was bedeutet, dass die Person eine Identität bekommt? Erst am Gesicht erkennen wir einander und geben uns zu erkennen. Bereits auf dem Berg der Verklärung gab sich Jesus seinen drei Jüngern, seinen engsten Jüngern, in seiner wahren Gestalt für einen Augenblick zu erkennen. In Lukas 9,29 können wir nachlesen, und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Das Messias-Geheimnis ist endlich gelüftet. Die ganze Welt kann es bereits erkennen. Der in den Evangelien beschriebene Jesus ist wahrhaftig Gottes Sohn. Er wird vom leuchtenden Weiß umgeben wie sein Vater. Eine Farbe, die für pure Reinheit steht. Weiß tragen auch all diejenigen, die auf Jesus vertrauen. Sie werden vor den weißen Thron Gottes stehen und Christus anbeten. Und übrigens, anbeten ist nicht ein Lied von seinem Besten zu geben, sondern vor jemanden oder vor etwas zu knien. In Offenbarung 7 können wir nachlesen, da sah ich eine große Menge Menschen. So viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron. Und wie kamen sie zu diesen weißen Gewändern? Die Antwort kommt nur ein paar Verse weiter. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Neu bei Johannes sind auch die sieben Sterne in seiner rechten Hand. Diese Sterne werden später als Engel bzw. Boten der sieben Gemeinden gedeutet. Es sind Leiter, wie die Gemeinde Jesu sie heute braucht. Menschen, die in der Hand und Verfügung Jesu stehen. Es sind Menschen, die Gemeinde dazu anleiten, nicht nur zu glauben, sondern auch nach diesem Glauben zu handeln. Denn die rechte Hand ist die Tathand Gottes. Jesus will durch seine Gemeinde nicht nur reden, sondern konkret in diese Welt hineinwirken. Und dann ist da noch dieses zweischneidige Schwert, das aus seinem Mund kommt. Jesu Worte kennen keine stumpfe Seite, wie unsere Küchenmesser. Sein Wort legt immer alles offenbar. An seinem Wort scheiden sich die Menschen. Die einen, die seinen Worten glauben und danach handeln, und die, die sie ignorieren oder ablehnen. Schon Jesaja schrieb über den erhöhten Messias in Jesaja 11. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Bei Jesus gibt es kein Dazwischen. Da gibt es keine neutrale Zone. Der Gerechtigkeit und Wahrheit muss sich jeder Mensch eines Tages stellen müssen. Bemerkenswert in beiden Fällen ist die laute und alles erfüllende Stimme. Eine Stimme von Urgewalt. Denn beide reagieren bei der Stimme gleich. Beim Hören drückt es beide runter. Die Stimme ist so gewaltig, dass sie auf den Boden in die Form der Anbetung drückt. Vielleicht ist das auch schon mal im Gottesdienst so ergangen. Ein lautes Rauschen durch eine ungewollte Rückkopplung oder einen technischen Fehler. Und die Reaktion bei allen Menschen ist dieselbe. Man duckt sich zusammen. Ja, man fragt sich, woher kommt dieses Geräusch, das so laut ist? Aber vielleicht standest du auch schon mal neben einem großen Wasserfall. Dann weißt du, wie man sich fühlt, wenn man daneben steht und wenn man da versucht, noch etwas zu sagen. Man wird so klein und unbedeutend und seine eigene Stimme hat gar kein Gewicht mehr. Jesus' Stimme reicht vollkommen aus, damit der Mensch sich vor ihm beugt. Seine Macht liegt nicht in Gewalt oder Geld, sondern in seiner Stimme. Dass, wenn er etwas ausruft, es auch geschieht. Die Welt von heute ist voller Stimmengewirr. Und nicht wenige Stimmen versuchen, uns einzustüchern oder einzuengen. Andere dagegen versuchen, einen um den Finger zu wickeln und die Wahrheit zu verdrehen. Und in Offenbarung 2-3 wird die universelle Gemeinde vor diesen Stimmengewirr gewarnt und ermutigt, auf die Stimme Jesu zu hören. Oder sie verliert die Berechtigung, Gemeinde Jesu zu sein. Etliche Christen litten und leiden auch heute noch unter den Stimmen des Verhörs. Doch all diese Stimmen gehen jämmerlich unter, wenn diese Stimme des Richters erklingt. Fakt ist, nachdem Johannes Jesus in seiner ganzen Fülle und Vollkommenheit gesehen und vor allem gehört hat, fällt er um und ist völlig reglos. Er traut sich noch nicht einmal zu zittern. So gewaltig ist die Erscheinung Jesu. Übrigens, sie ist immer so gewaltig. Wenn Gott den Menschen auch bloß nur durch seine Engel begegnet, ist die Reaktion der Menschen immer dieselbe. Sie haben Angst. Denn da kommt ein Licht, eine Herrlichkeit, ein Gewicht, das in einem Angst auslöst. Aber wie so oft in der Bibel, erschallt das Wort Gottes an die Seinen, die in enger Verbindung mit ihm leben. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Jesus hebt und richtet ihn auf und stellt Johannes vor als der Erste und der Letzte. Worte, die nicht eindeutiger sein können. Schon in Jesaja wurde zweimal diese Formel ausgesprochen. Von Gott selbst. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Dagegen schrumpfen die Bedrohungen und Verfolger zusammen. Sie haben nicht das letzte Wort, auch wenn es oft so scheint. Ihre Tage sind gezählt. Und selbst der Tod, den sie zufügen können, verliert an Bedeutung. Ich war tot, sagt Jesus. Nun aber erfreut er sich bester Gesundheit. Er hat den Tod hinter sich gebracht und damit selbst den Tod, seine Macht und seinen Schrecken genommen. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Schlüssel sind Gefangenen nur zu bekannt. Sie machen den Unterschied zwischen Freien und Gefangenen, zwischen Wärter und Eingeschlossenen. Alle Schlüssel und Gefangenschaften verlieren ihre Macht vor Jesus und seinen Schlüsseln. Das ist die Auferstehungsbotschaft. Das ist der Triumph Christi. Das ist das vollständige Evangelium. Hier verschmelzen Kreuz und Ewigkeit. So hört Johannes in diesen Worten an einem Sonntag wie diesen, ja, vielleicht sogar an einem Ostersonntag, die Botschaft, die auch wir heute brauchen. Sorge dich nicht um dein Leben, auch nicht um die Existenz der Gemeinde. Kümmere dich nur darum, dass du mich im Blick behältst, auf mich hörst, mit mir rechnest und auf mich wartest. Amen.